Liebe Geschwister, willkommen zu der Bibelstunde, Buch Haggai. Wir wollen beten, uns auf den Herrn ausrichten, uns ganz in seine Abhängigkeit uns begeben. Möchte ich bitten, aufzustehen. Und ich lade euch zum Gebet ein, ich mache dann den Abschluss. Amen. Auf dich sind wir angewiesen, Jesus Christus. Und danken dir, dass du aus Liebe und aus Gnade dich uns nahst. Jesus, ich danke dir für dein Erlösungswerk, das die Grundlage des Segens gelegt hat und die Grundlage, dass wir gesegnet sind in dir mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Ich danke dir dafür, dass es nicht an unserem Tun und Handeln liegt, sondern an dem, was du getan hast, an deinem Handeln, an deinem Erlösungswerk. Das ist die Grundlage unseres Segens. Darauf berufen wir uns, auf das hoffen wir, auf das hängen wir uns. Ich bitte dich, Jesus, heute um Kraft, um Ruhe, um Klarheit, um dein Wort zu verkündigen, dass es den Geschwistern und mir Stärkung gibt und Ausrichtung auf dich. Ich werde nicht müde, um das zu bekennen, auch wenn ich mich immer wiederhole, aber ich bitte das um tiefsten Herzen, das weißt du, dass ich auf dich angewiesen bin. Schenke, Jesus. Amen. Ich möchte euch bitten, mit mir Kapitel 2 aufzuschlagen im Buch Haggai. Ich habe mir überlegt, wie ich heute wieder den Einstieg schaffe und wie ich mit euch heute Bibelstunde halte. Habe mir einen Text zurechtgelegt. Es gibt Tage und es gibt Situationen, in denen es einfacher ist, und es gibt Tage, Situationen, in denen es einem schwerer fällt. Ich denke auch für uns als Gemeinde ist es keine einfache Zeit. Wir werden angefochten und angegriffen, und umso mehr brauchen wir die Ausrichtung vom Wort Gottes. Und mir hat heute das Wort geholfen aus dem 2. Korintherbrief. Ich möchte, bevor wir Haggai miteinander weiter studieren, euch das vorlesen und euch dieses Zeugnis geben und euch mit ausrichten. 2. Korinther Kapitel 4. Paulus spricht dann von dieser Gnade Gottes, dass er das Lichtglanz des Evangeliums in unseren Herzen aufgeleuchtet hat. Hat aufleuchten lassen, die Erkenntnis Gottes im Angesicht Jesu Christi, dass wir Jesus Christus erkennen und darin Gott sehen, das ist ein Wunder Gottes, das er an unseren Herzen gewirkt hat. Das ist nichts etwas, was wir selbst hervorgebracht haben, was wir uns selbst erdacht haben oder selbst gesagt haben, das will ich glauben. Der Mensch vermag aus sich heraus, aus der Finsternis, diese Herrlichkeit nicht sehen. Und allein das, dass du das glauben darfst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Erlöser ist, das ist ein Geschenk. Und Paulus schreibt von diesem Geschenk, schaut mal Kapitel 4, ab Vers 7 folgendes. Er spricht von diesem Schatz, der uns geschenkt worden ist. Wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit der Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend. Damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu willen. Damit auch das Leben Jesu in unserem Leben, in dem sterblichen Fleisch offenbar werde. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass welche den Herrn Jesus Christus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl der Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Es ist ein Trost, dass, wenn Gott Leid zulässt, dass am Ende Anbetung Gottes hervorkommen soll und hervorkommen wird. Weil wir in der Schwachheit sehen, wie er handelt, wie er es gebraucht. So hoffe ich, dass es euch ebenfalls zu Trost und zu Mut wird, wie es mir geworden ist. Auch wenn ich mich gerade fangen muss, ist es mir zum Trost. Wir haben letztes Mal, oder wir beschäftigen uns mit Hagai Kapitel 2, Verse 15 bis 19. Und in diesem Zusammenhang haben wir gesehen, dass Gott auf einer anderen Grundlage Segen schenken wird. Nicht durch Halten des Gesetzes, nicht auf Grundlage unseres Gehorsams bzw. unserer Werke, sondern allein auf der Grundlage des neuen Tempels, legen wird. Und zwar, der Segen kommt durch diesen Ort des Friedens, und das ist Jesus Christus selbst. Das ist der neue Tempel, den Grundstein, den er gelegt hat. Und nur auf Grundlage dessen wird er segnen, weil er etwas Neues machen wird. Und das ist die Hoffnung. Denn er hat gezüchtigt, er hat geschlagen, er hat Gericht ausgeübt und dann sagt, und ihr seid nicht umgekehrt. Viele Dinge sind geschehen, Fruchtlosigkeit, kein Ertrag, keine Ernte. Und das hat nicht zur Umkehr gebracht. Zucht Gottes überkam das Volk, aber es hat sie nicht zur Umkehr gebracht. Und Gott sagt, er schafft einen neuen Weg, wie er diesen Segen dem Volk zuteilen wird. Nicht mehr durch Schlagen, sondern durch Gnade und Friede, durch Liebe, durch Jesus Christus selbst. Aufgrund einer Frage, die dann im Raum stand, züchtigt Gott nicht mehr, haben wir in der letzten Bibelstunde einen Einschub gehabt und gesehen, doch, Gott züchtigt sein Volk. Aber um nicht zu verderben, sondern um Leben zu schaffen. Nicht um zu bestrafen und um sie zu vernichten, sondern damit sie nicht verloren gehen. So, wenn Zucht da ist, geschieht das zur Reinigung. Und aus verschiedenen Gründen. Damit sein Leib geheiligt und gereinigt wird und noch mehr Frucht bringt. Und das ist, dass noch mehr Frucht und noch mehr Ertrag kommt. Und das Herz, und jetzt, darum werden wir heute, das will ich euch aufzeigen, was tut Gott, was muss Gott tun, was hat Gott getan, damit das Volk dieses Herz bekommt, dass es, wenn es züchtigt, dass es Buße tut, dass es sich reinigt und heiligt und umkehrt. So aus sich heraus vermag das Herz es nicht. Es ist verfinstert, es ist verstockt, es lebt im Eigenwillen und in Eigenliebe und in all diesen Dingen und es vermag sich da nicht herauszuretten, selbst wenn es gedanklich weiß, es ist nicht gut, wenn ich das mache, reicht es nicht, um die Dinge zu verändern. Es liebt es. Er hat nur ein schlechtes Gewissen. Er hat nur ein schlechtes Gefühl. Er hat nur eine Angst oder sonst irgendwas. Aber keine tiefe Betrübnis und keine tiefe Reue und keine tiefe Einsicht dessen, dass es gegen Gott ist. So, Gott muss etwas Neues tun. Ich möchte diesen Weg mit euch kurz nochmal durch die Bibel gehen. Der wird nicht so detailliert sein, vorwiegend an zwei Propheten euch das aufzeigen. Aber zuerst muss ich mit euch ins 5. Buch Mose kurz gehen. In 5. Mose, Kapitel, ich glaube 27 ist das, 29, Kapitel 29. Also was braucht es, damit Gott segnet? Ich möchte euch jetzt den Zusammenhang zeigen, was Gott tut, damit er segnen kann, damit er Segen ausgießen kann. Weil das Volk kann es nicht, es hat versagt, es ist nicht umgekehrt. Gott muss etwas tun, damit er sie segnen kann. Und dieser ganze Zusammenhang von ich werde segnen und mit dem Tempel und mit dem Haus und mit der Frucht und all dem möchte ich jetzt anhand anderer Bibelstellen euch näher bringen und euch diese Wahrheit, die ihr mit Sicherheit glaubt, einfach noch ein bisschen größer machen. In Kapitel 29 im 5. Buch Mose sind wir am Ende der Tora, am Ende der Anweisung Gottes. Gott hat dem Volk alles gegeben, Gott hat das dem Volk alles gezeigt. Und bevor sie in das verheißene Land jetzt mit Josua hineingehen, gibt Mose nochmal die Anweisung, gibt er ihnen noch das Gesetz und sagt, was auf sie wartet, welche Haltung sie brauchen und was eigentlich kommen wird. So, er bereitet das Volk, die neue Generation, auf das vor, was sie gleich empfangen werden, was sie erwarten werden. Und dann kommt eine interessante Aussage, die grundlegend und wichtig ist. Schaut mal Kapitel 29 ab Vers 1. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, was der Herr vor euren Augen im Land Ägypten getan hat, in dem Pharao, an dem Pharao und an allen seinen Knechten und an seinem ganzen Land. Die großen Prüfungen, die dein Auge gesehen haben, jene große Zeichen und Wunder. Er erinnert sie, ihr habt doch all das gesehen, was Gott Großes getan hat. Und schaut mal, was er dann in Vers 3 sagt. Aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tag weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören. So, haben sie es gesehen? Ja, haben sie es gesehen. Haben die Dinge gehört? Haben sie auch. Haben sie die Dinge erlebt? Auch. Aber haben sie Gott gehorcht? Nein. Und das ist ja, was Mose auch sagt und was auch unmittelbar passiert. Sie kommen ins verheißene Land und es braucht keine lange Zeit. Und die sagen, meine Hand und meine Stärke haben das gemacht. Und überheben sich und vergessen Gott und leben ihr eigenes Leben, leben mit Götzendienern, gehen anderen Götzen hinterher, die in diesem Land waren, gehen fremd und Sünde, Sünde, Sünde. Und Mose sagt, der Grund ist, sage ich euch von vornherein, ihr habt... Euch fehlt etwas. Euch fehlt etwas. Und zwar ein Herz zu sehen, ein Herz zu hören, ein Herz zu verstehen. So, das habt ihr nicht. Darum werdet ihr sündigen. Darum werdet ihr nicht umkehren. Selbst wenn ich euch züchtige, selbst wenn ich euch schlage. Ihr braucht ein neues Herz. Und das ist, so endet das fünfte Buch Mose. So endet das Gesetz. Das Gesetz ist da, die Maßstäbe Gottes sind da, die Gerechtigkeit Gottes vor Augen gestellt. Was musst du alles tun, damit du Segen bekommst? Wenn du das alles hältst, werde ich dich segnen. Wenn du das nicht tust, wird Fluch über dich kommen. Und dann sagt Gott, aber wisst ihr was, ihr werdet es nicht halten können, weil euch etwas fehlt, um das Gesetz zu halten. Euch fehlt das Herz, um das alles so zu sehen, um das alles so zu hören, um das alles zu glauben, um das anzunehmen. Und dann gehen wir in 5. Mose 30 und dann kommt da schon gleich eine Verheißung. Eine wunderbare Verheißung, die Mose dem Volk gibt. Ich mache mir meinen Tisch ein bisschen flacher. In Vers 6, Kapitel 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. So, es braucht eine Beschneidung. Ihr müsst nochmal beschnitten werden, aber nicht mehr am Fleisch. Denn die Beschneidung am Fleisch ist die Reinigung des Fleisches. Aber ihr braucht eine andere Beschneidung, ihr braucht eine andere Reinigung. Ihr braucht eine Reinigung des Herzens. Ihr braucht ein neues Herz. Und dann die Verheißung von Mose schon am Ende des 5. Buch Mose. Ihr braucht ein neues Herz und ihr kriegt ein neues Herz. Aber ich muss es beschneiden. So, das ist dass Gott das Herz beschneidet, dass es sehen kann, dass es hören kann, dass es verstehen kann. Das muss Gott tun, ihr könnt es nicht. Und das führt uns geradewegs zu diesen beiden Propheten und zu diesen beiden wichtigen Stellen, die uns diesen Segen und die Grundlage für Segen aufzeigen. Das Herz muss gereinigt, das Herz muss neu gemacht werden, damit Gott Segen schenken kann. So möchte ich euch einladen mit mir. In Jesaja haben wir gesehen, dieses Urteil. Mein Volk kommt an Mangel an Erkenntnis. Ich habe sie geschlagen, 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 das hat nichts gebracht. Und dann sagt Gott, es muss etwas Neues geschehen. Und was macht Gott neu? Er gibt einen neuen Knecht. Der alte Knecht hat versagt, das ist Jesaja. Und es kommt ein neuer Knecht, der das alles möglich macht, der all die Schläge auf sich nimmt, das haben wir gesehen. Und wir gehen zum nächsten Prophet, Jeremia. Und dann Hesekiel. Diese beiden wollen wir uns ganz kurz heute anschauen, um den Zusammenhang mit Haggai herzustellen. Also wir gehen in Jeremia. Ich glaube, Kapitel 5. Ja, Jeremia, Kapitel 5. Das Volk hat Gott verlassen, gegen Gott rebelliert, haben ihre Hoffnung auf alles andere gesetzt als auf ihn, haben andere Brunnen gegraben, die kein lebendiges Wasser haben, und haben die Quelle des lebendigen Wassers verlassen und haben sich auf andere Brunnen verlassen. Und das heißt, sie haben sich auf die Ägypter verlassen, und weil Gefahr vor ihnen stand, weil Bedrängung vor ihnen stand, Babylon stand vor der Tür, und statt auf den Herrn zu verlassen, haben sich auf weltliche Mächte verlassen. Und sind zu Gott nicht umgekehrt. Und Gott hat diese Bedrohung und hat diese Zucht geschickt, damit sie umkehren und Buße tun und sich zu ihm wenden und zu Gott flehen und er sie rette. Aber sie sind nicht umgekehrt. Jeden Propheten, der er geschickt hat, haben sie verfolgt, haben sie getötet. Jeremia, der dann gekommen ist und permanent gesagt, bitte kehrt um, haben sie ihn verworfen. Letztendlich musste er sagen, okay, dann wird Gott euch richten. Und wisst ihr was? Babylon wird kommen und wird euch einnehmen und es wird viel Katastrophen geben. Statt, die haben ihn gefangen, in Gefängnisse, in Brunnen hineingesperrt und haben ihn verfolgt, bedrängt, all diese Dinge, haben ihn verleugnet. Warum? Schaut mal Kapitel 5, Vers 20. Verkündigt das in dem Haus Jakob und lasst es hören in Juda. Hört doch dieses törichte Volk ohne Verstand, die Augen haben und nicht sehen, die Ohren haben und nicht hören. Warum? Angesichts der Bedrohung, angesichts der Verfolgung, der Bedrängnisse und der Vernichtung, warum kehren sie nicht um? Warum nehmen sie die Zucht nicht an, die vor ihrer Tür steht? Warum sehen sie nicht, dass Gott sie züchtigt? Warum begreifen sie nicht und tun Buße? Die sagen, die haben Augen, aber sie sehen nicht. Die haben Ohren, aber hören nicht. Die sehen nicht die Zucht, die ein Gott an ihnen tut. Ihr Herz ist nicht imstande, die Zucht zu begreifen, die Buße zu spüren, die Betrübnis und darüber Reue zu empfinden. Sie sehen die Gefahr, aber sie sehen sie nicht. Sie hören sie, aber hören sie doch nicht. Weil ihr Herz verfinstert ist. Weil ihr Herz verfinstert ist. Vers 23. Aber dieses Volk hat ein störrisches und widerspenstiges Herz. Das ist das Problem. Ihr Herz ist das Problem. Sie sind abgewichen und weggegangen. Und sie haben nicht in ihren Herzen gesagt, lass uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten. Denn der Regen gibt, sowohl Frühregen, auch auch Spätregen, zu seiner Zeit. So, da kam keiner und in seinem Herzen sagte, lasst uns Gott fürchten, nicht die Menschen, nicht diese Armee, nicht Nebukadnezar, nicht Babylon, nicht die Ägypter. Lasst uns Gott fürchten. Der alles gibt, der ist der Herr der Herrscharen. Er gibt uns, er beschützt uns, er ist der Regen, der Frucht, der Ernte, der Segen gibt. Er ist es. Haben sie nicht getan. Ihr Herz ist nicht in der Lage, Gott so zu sehen, die Zucht auch so anzunehmen. Ist nicht in der Lage. Es ist nämlich nicht beschnitten. Es ist nicht beschnitten. Schaut mal Vers 23. Ich lese noch, der bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Eure Missetaten haben diese Gaben abgewendet und eure Sünden haben das Gute von euch ferngehalten. Denn in meinem Volk finden sich Gottlose. Kein Segen. Kein Segen der Ernte, keine Frucht. Und das ist ja, was wir in Hagai haben. Guckt in eure Kammern hinein. Ihr ging hinein und da war nichts mehr. Nur ein bisschen war übrig. Da ist keine Frucht, keine Ernte. Warum? Ja, unrein. Alles unrein ist es. Alles unrein. Und alles, was sie tun, mir darbringen, unrein ist es. Und das ist das Gleiche. Da ist keine Buße, da ist keine Umkehr. Ihr seid nicht umgekehrt aufgrund der Situation, aufgrund der Bedrängnis, ihr seid nicht umgekehrt. Da ist kein beschnittenes Herz. Und darum diese Ernte. Und warum? Unter meinem Volk gibt es viele Gottlose, viele Unbeschnittene, viele Ungläubige. Keine Ernte. Ich glaube nicht, dass ich das Bild so weit überstrapaziere, wenn ich sage, dass das ein gutes Bild für die Gemeinde Jesu ist. Im Neuen Testament vergleicht Jesus an mehreren Stellen den Ertrag und die Ernte mit seinem Volk. Wenn er spricht zu den Jüngern, hebt eure Häupter, schaut euch diese Weizenfelder an, die sind reif zur Ernte. Aber da sind keine Arbeiter da. So bittet Gott um die Ernte, arbeitet für die Ernte, bittet, dass er sie aussende, dass er die Ernte einfahre. Und als die Jünger diese Ernte anschauen, sahen sie dann Weizen. Aber Jesus meinte nicht diesen Weizen. Er meinte die Ernte des Reiches Gottes. Er meinte all die Gläubigen. Zu Petrus, als er geerntet hat und gefischt hat und die Netze und dann hinausgegangen ist und nichts gefangen hat, hat er gesagt, geh jetzt noch einmal, ging er und auf einmal waren es voll. Und dann sagte er, ich werde dich zum Menschenfischer machen. Du wirst eine andere Ernte einfahren, einen anderen Ertrag. Und er sprach wiederum von Kindern des Reiches. So wird in der Bibel die Ernte und die Frucht mit der Frucht des Geistes gleichgesetzt. Aber genauso mit Gläubigen, mit Menschen. Und ich glaube, dass der Ertrag oft darin so klein war. Man hat sich viel bemüht, man hat viel gemacht, man hat viel ausgesät. Gell? Man hat viel Veranstaltung und Evangelisation und Mühen und wirkliche Anstrengungen. Und ich möchte das nicht böse und schlecht darstellen. Aber so wenig Ertrag. Man hat sich ernstlich bemüht um Menschen, um zu gewinnen. Nicht aus Alibi. Man hat ja ein Anliegen, aber dann fragt man sich ja, warum? Da freut man sich, wenn einer sich verirrt hat. So wie Petrus, man kommt müde nach Hause, sagt, ja, den ganzen Tag gefischt, nichts da. Da gibt es nichts in dieser Stadt. Da gibt es nichts in diesem Land. Und Jesus sagt, geh. Ich glaube, dass in dem Maßen, was Haggai uns lehrt und die Propheten uns lehren, denn in meinem Volk sind viele Gottlose, viele Unbeschnittene. Und das hat Auswirkungen auf den Ertrag. Darum viel Mühe, viel Arbeit und kein Segen. Keine Ernte. Menschen bekehren sich nicht. Menschen kommen nicht. So, was braucht es? Es braucht, und das ist, was Jeremia uns jetzt in wunderbarer zeigt, es braucht etwas, was Gott tut. Und es kann nur Gott tun. Gott muss etwas tun. Er muss unser Herz beschneiden. Er muss uns ein neues Herz geben. Und das ist der herrliche Abschnitt in Jeremia 31. Und ich gucke mit euch die Kapitel 31 bis 33 jetzt in einem kurzen Überblick an. Und dann gehen wir in gleiche Parallele zu Hesekiel. So, zwischen den Allkapiteln wird uns das Gericht Gottes über Juda gesprochen und die Vernichtung und das Bemühen Jeremias und die Ablehnung, all diese Dinge. Und dann kommen wir zu der Verheißung. Und jetzt von diesem, das Volk tut nicht Buße, es kehrt nicht um. Warum? Weil sie nehmen ihr Herz nicht wahr. Und jetzt schaut mal ab Vers 31, was für eine Verheißung, was für eine gute Nachricht Gott durch den Propheten uns zuspricht. Er sagt, siehe, Tage kommen. Also zur Zeit des Jeremias ist das für eine Zeit, die noch kommen sollte. Er sagt, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. So beginnt es. Es braucht einen neuen Bund. Nämlich der alte Bund vermochte nicht, mit dem Volk das zu tun, was Gott beabsichtigt hat. Ein Priestertum, ein heiliges Priestertum, ein heiliges Volk für sein Zeugnis. Es vermochte nicht. Also es braucht einen neuen Bund. Nicht wie den Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Sie konnten ihn nicht halten, sie haben ihn gebrochen. Obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel in jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Liebe Geschwister, merkt euch diese Formulierung. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dass sie Gottes Volk werden und dass Gott ihr Gott wird, hat was mit dem neuen Bund zu tun. Und hat was mit diesem neuen Bund zu tun. Und diese Formulierung, die werden wir ein, zwei Stellen noch nachlesen. Und ich möchte euch schon mal euch sagen, merkt sie euch, die ist sehr, sehr wichtig. Wem gilt sie? Wem gilt das? Also das ist die Verheißung. Und dann Vers 34, dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einen seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von Kleinsten bis zu ihren Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Halten wir fest, es braucht ein neues Herz, weil das alte Herz nicht in der Lage ist. Dieses neue Herz bekommt man auf der Grundlage des neuen Bundes, das Gott schließen wird, weil der alte Bund gebrochen worden ist. Gott schließt einen neuen Bund. Dieser neue Bund beinhaltet, dass sein Gesetz auf das Herz geschrieben wird, nicht mehr auf die steinerne Tafel, sondern auf die Tafeln des Herzens. Das bedeutet, dass das Herz es verstehen, es lesen, es erkennen und glauben, es sehen kann. Das bedeutet zugleich, dass man dadurch einen Anteil an dem Volk Gottes hat, dass man zum Volk Gottes gehören wird und dass dieser Gott mein Gott wird. Das hat alles mit diesem neuen Bund zu tun. Und das bedeutet, dass man nicht einem Menschen sagen muss, jetzt musst du glauben. Diese Stelle sagt nicht, dass es keine Lehrer mehr braucht. Da würde ich mich selbst disqualifizieren. Das bedeutet nicht, dass Gott hat gegeben, Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer der Gemeinde. Diese Stelle sagt nicht, dass es keine Lehrer mehr braucht und jeder kann selber alles erkennen. Das bedeutet, dass die Erkenntnis Gottes, Gott zu erkennen, allein an dem ist, was Gott tun wird. Wenn er muss das Herz der Menschen beschneiden, dass man Gott erkennt, dass man an ihn glaubt. Darum hat Jesus in Johannes 6 gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der ihn sieht. Und dann heißt es, und dann sagt Jesus, und darum heißt es, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Das heißt, Gott ist der ihnen in ihrem Herzen aufleuchtet zum Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu, was wir gerade im 2. Korinther gelesen haben. Es ist das Werk der Bekehrung, das hier beschrieben wird. Gott selbst wird an ihren Herzen arbeiten, dass sie ihn erkennen. Er wird das tun. Das ist der neue Bund. Und dann schaut mal, was das mit sich bringt. Vers 35. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht für den Tag, der Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht in der Nacht, der das Meer erregt, das seine Wogen brausen. Herr der Herrscher ist sein Name. Wenn diese Ordnung von meinem Angesicht weichen, spricht der Herr, dann soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein von meinem Angesicht, alle Tage. Das heißt, wenn diese Ordnung, die ich geschaffen habe, aufhören könnte, dann würde mein Volk aufhören. Aber das ist unmöglich. Es gibt Tag und Nacht. Seitdem gab es es bisher, bis heute auch. Darum existiert sein Volk immer noch. Es ist immer noch da. Und dann sagt er, Vers 37, so spricht der Herr, wenn der Himmel oben gemessen werden kann und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, dann will ich euch die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Er sagt, wenn es die Möglichkeit gäbe, den Himmel auszuloten und die Tiefen der Erde auszuloten, wenn jemand das schaffen würde und mir kommen würde und sagen, hier, ich bin bis ans Ende des Weltalls gekommen und bis ins Erdinnere gekommen, dann sagt, wenn jemand das schafft, dann würde ich auch das aufgeben, dann würde ich auch all die Schuld zurechnen. Was Gott damit sagt, es ist unmöglich. So wie der Tag nicht und die Nacht nicht aufhören werden und so wie niemand das Ende des Weltalls und der Erde erforschen kann, so ist es unmöglich, dass Gott diesen Bund verwerfen wird, dass dieser Bund aufhören wird. Das ist diese herrliche Zusage. Und dann schaut man die Folge dieses neuen Bundes, des neuen Herzens, Vers 38, Tage kommen, das ist immer die gleiche Formulierung, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da diese Stadt für den Herrn wieder gebaut werden wird, vom Turm Hananel bis zum Ektor, und die Messschnur wird weiter fortlaufen, geradeaus über den Hügel Gareb und sich nach Goa wenden, und das ganze Tal der Leichen und der Fettasche und alle Terrassengärten bis zum Bach Kidron, bis zur Ecke des Rostors nach Osten zu, wird für den Herrn heilig sein. Die Stadt soll nicht mehr niedergerissen, noch zerstört werden in Ewigkeit. So ist mit diesem neuen Bund, mit dem neuen Herzen, die Verheißung, es wird sich nicht verändern, ist die verbunden der Wiederaufbau der Stadt. Und dass diese Stadt nicht aufhören wird. So wissen wir, dass es nicht, dass es über das, die zweite Aufbau, Aufbau des Tempels geht und in der Stadt hinaus. Da geht es um eine weit größere Stadt. Aber der Segen und der Aufbau der Stadt hängt mit diesem neuen Bund, den Gott schließen wird. Das ist die Verheißung. So, das Volk kann nicht Buße tun, kehrt nicht mehr zu mir um. Warum? Ja, weil ihr Herz verfinstert ist. Sie brauchen ein neues Herz. Sie müssen am Herzen beschnitten werden. Dann kommt die Verheißung in Jeremia, Gott wird ein neues Herz geben. Er wird einen neuen Bund schließen. Und er wird die Stadt bauen. Und dann kommt ein Kapitel 32. Und ich erzähle nur ganz kurz, weil es ganz viele Verse sind. Und lese ein, zwei Mal da hinein. Dann bekommt mitten in diese Verheißung, also die Babylonier stehen vor der Haustür und Gott verheißt ihnen etwas, was über die Zeit hinausgeht. Und Gott sagt, Jeremia, kauf dir ein Feld, kauf dir einen Acker. Und Jeremia sagt, das macht keinen Sinn, denn du hast mir selbst gesagt, die Babylonier werden die Stadt und alles jetzt zerstören. Wieso soll ich mir einen Acker kaufen? Und Gott verheißt und sagt, weißt du warum? Weil ich es wieder gut machen werde. Weil ich wiederholen werde. Und dann kaufen einen Acker. Ich meine, das ist natürlich eine geniale Strategie für alle Börsenmakler. Gell? Wenn man das wüsste, dann kann man günstig kaufen, später teuer verkaufen. In dem Fall soll er es kaufen und Jeremia sträubt sich erstmal. Und Gott sagt, kauf es. Und Jeremia spricht mit Gott und sagt, Gott, die waren töricht und die waren stur. Und du hast ihnen alles gegeben, du hast ihnen sie herausgeführt, du hast ihnen deine Herrlichkeit gezeigt, aber sie haben mit dir gebrochen. Sie sind unfähig. Und schaut nur, was Gott zu Jeremia sagt, Kapitel 32, Vers 25. Also was Jeremia spricht, er sagt, das Volk ist unfähig. Die sind nicht in der Lage. So, das Herz ist verstockt. Und dann sagt Gott folgendes, Vers 25. Und da sagst du zu mir, Herr, kauf dir einen Acker für Geld und nimm Zeugen, wodurch die Stadt in die Hand der Chaldäer gegeben ist. Da geschah das Wort des Herrn zu Jeremia. Siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? So, bin ich nicht in der Lage, mit dem, was ich gemacht habe, den Ton nochmal zusammenzukneten, es zu säubern, es zu reinigen und wieder etwas Neues zu machen? So, bin ich nicht der Herr allen Fleisches? Bin ich nicht der Herr über alle Menschen? So, ich sag's dir, mach's. Und dann kommt eine herrliche Verheißung, eine herrliche Verheißung, dass Gott es tun wird, Gott es selbst tun wird. Ich habe Stift genommen und habe in diesem Abschnitt immer das Wort ich angestrichen. Und das heißt, was Gott sagt, es ist das göttliche Ich, was Gott tun wird. Ich möchte euch das vorlesen ab Vers 36. Da kommt dieses göttliche Aber, diese Wendung. Nun aber, so wie in Haggai 2. Nun aber, darum spricht der Herr, der Gott Israel, jetzt so über diese Stadt, von der ihr sagt, sie ist in die Hand des Königs von Babel gegeben, durch das Schwert, durch den Hunger und durch die Pest. Siehe, ich werde sie aus allen Ländern sammeln, wohin ich sie vertrieben habe, in meinem Zorn und in meinem Grimm und in großer Entrüstung. Und ich werde sie an diesem Ort zurückbringen und sie in Sicherheit wohnen lassen. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und ich werde ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, damit sie mich alle Tage fürchten. Ihnen und ihren Kindern und nach ihnen zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in dieses Land pflanzen, in Treue mit meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Seele. So, denn so spricht der Herr, ebenso wie ich über dieses Volk alles große Unheil gebracht habe, so will ich über sie auch all das Gute bringen, das ich über sie rede. Und es sollen Felder gekauft werden in dem Land und dann heißt es und so alles. Aber der Punkt ist, ich werde etwas machen. So nicht erst, wenn sie Buße getan haben, umgekehrt sind, sondern davor heißt, einen neuen Bund schließe ich mit ihnen. Ich gebe ihnen ein neues Herz. Ich werde meine Gesinnung, mein Gesetz, mein Denken auf ihr Herz schreiben. Und sie werden in meinen Taten, meinem Gesetz leben. Und das wird zur Folge haben, ich werde sie segnen. Ich werde sie segnen. Ich werde das etwas tun. Ich gebe ihnen einen Sinn, einen Wandel. Ich werde an ihnen etwas machen. Sollte mir es unmöglich sein? Könnte der Herr nicht uns ein Herz schenken, ein lebendiges Herz, das auf ihn hört, das auf das Buße tut, das umkehrt? Doch, da sagt Gott, das werde ich machen. Ich werde etwas Neues machen. Ich werde ihnen ein Herz schenken, das auf dieser Grundlage ich dann Segen geben werde. Und dann ist diese Zusage, und die Frage ist ja, wem gilt das? Wann ist das? Wann gilt das? Gilt das für uns oder gilt das für das Israel, wenn sie dann in ihr Land zurückgekehrt sind? Wem gilt das? Schaut mal, Kapitel 33, Vers 14. Bekommen wir einen wichtigen und guten und wichtigen Hinweis. Da kommt die gleiche Formulierung. Siehe, Tage kommen. Genauso wie in Kapitel 31, Vers 31, in Vers 38. Siehe, Tage kommen. Und jetzt, wann sind diese Tage? Wem gilt das? Wer bekommt das? Schaut mal Vers 14. Siehe, da Tage kommen, spricht der Herr. Da erfülle ich das gute Wort, das ich über das Haus Israel, über das Haus Juda geredet habe. So, wann wird diese Verheißung des Neusherzens, des Segens im Überfluss, wann wird es uns zuteil? In diesen Tagen und zu dieser Zeit werde ich dem David ein Spross der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen. Der wird Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In jenen Tagen wird Juda gerettet und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Und das wird sein Name sein und mit dem man es benennt. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Wann wird dieser Bund in Kraft gesetzt werden? Wann werden die Segenströme Gottes kommen? Wann wird das passieren, die Beschneidung des Herzens, das Schreiben auf unser Herz? Wann wird das passieren? Jeremia sagt, wann sind diese Tage? In diesen Tagen, wenn der Spross kommen wird. Und dieser Spross ist der Spross Davids. Und das ist kein geringer als Jesus Christus. Und der uns zu Gerechtigkeit geworden ist. Als das der Grundstein gelegt worden ist. All diese Verheißung, all diese Segen liegt in Jesus Christus und beginnt und erfüllt sich in Jesus Christus. Manche mögen dann sagen, ja, aber hier heißt doch, er wird sie aus allen Ländern sammeln. Und dann verweist man natürlich auf 1948, die Gründung Israels und die Rückkehr. Aber um diese Rückkehr von dieser Rückkehr ist nicht die Rede. Nur nebenbei, nur zum Nachdenken. Sind diese Menschen, die aus allen Ländern nach Jerusalem gereist und gezogen sind, haben sie Buße getan? Haben sie Jesus Christus an den Erlöser angenommen? Haben sie ein neues Herz bekommen? Leben sie in den Geboten und Satzungen des Herrn und haben die Frucht des Segens? Frieden, ist es da? Das ist nicht die Rede. Der Zusammenhang ist, ich werde meine holen aus allen Ländern. Ich werde ihnen ein neues Herz geben. Einerlei Sinn und allerlei Wandel. Sie werden Buße tun. Sie werden Jesus Christus annehmen. Doch wir haben viele, auch in dieser Nation, die Jesus Christus annehmen. Gott sei Dank. Denn Gott hat sein Volk unter allen Nationen. So, er sammelt die Seinen aus allen Nationen. Er sammelt sein Volk aus allen Nationen. Das wahre Israel. Wann beginnt es? In den Tagen, siehe da gekommen, ich werde dem Sohn, dem David, ein Sprossen stehen lassen. Das ist mit dem Kommen Jesu. Das Gleiche finden wir in Hesekiel. Ich möchte euch das kurz in Hesekiel zeigen. Geht mit mir in Hesekiel. Auch da finden wir die Rebellion. Da finden wir die Unreinheit. Die haben das Haus des Herrn entweiht, so wie in Hagei gesagt hat, alles, was ihr bringt, unrein, unrein, unrein ist das. Gott verlässt die Herrlichkeit des Hauses, Gottes Gericht. Gott verlässt die Herrlichkeit, er verlässt die Stadt und das Gericht kommt über Juda, über Jerusalem, über das Haus und das Haus wird zerstört. Das ist, was wir in Hesekiel finden. Und dann genau die gleiche Prophezeiung, aber Gott wird etwas Neues schaffen. Und das, dieses Neue möchte ich mit euch kurz anschauen. Und zwar in Hesekiel 36. Könnten wir auch schon viel früher anfangen. Wir haben in Kapitel 11 schon die ersten Hinweise darauf. Aber Kapitel 34 könnten wir auch schon. Aber aus Zeitgründen und um den Faden zu behalten, gehen wir in Hesekiel 36. Ich möchte ab Vers 16 den Text lesen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, als das Haus Israel noch in seinem Land wohnte, da machten sie unrein durch ihren Weg und durch ihre Taten wie die Unreinheit der Absonderung. Also das ist Bestandsanalyse. Alles ist unrein. Alles, was mir da bringt, ist unrein. Vers 18. Da goss ich meinen Grimm über sie aus, wegen des Blutes, das sie im Lande vergossen und weil sie es mit ihren Götzen unrein gemacht hatten. Und ich versprengte sie unter die Nationen und sie wurden in die Länder zerstreut. Nach ihrem Weg und nach ihren Taten richtete ich sie. So kamen sie zu den Nationen. Aber wohin auch sie kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen. Indem man von ihnen sagte, das Volk des Herrn sind diese und aus seinem Land haben sie hinausziehen müssen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Das ist so entscheidend. Nochmal, das, was jetzt uns wieder verheißen wird, und wir werden gleich wieder lesen vom neuen Bund, vom neuen Herzen, von der Beschneidung, von Segenströmen, all dem. Er sagt, nicht weil ich in euch etwas gefunden habe, was mich dazu veranlasst hat, mich euch doch gnädig zuzuwenden, sondern um meines Namens willen. Darf ich mal euch so sagen, der Grund, warum du und ich gerettet werden, liegt nicht in mir, sondern weil es Gott wollte, weil Gott seinen Namen dadurch verherrlichen wollte. Das ist die Grundlage. Weil ich es will. Oh, wie wehrt sich unser Fleisch gegen solche Gedanken? Nein, weil ich es will. Nein, weil Gott es will. Weil Gott sich verherrlichen will, weil Gott seinen Namen groß machen will. Darum handelt er. Wir sehen in uns immer die Ursache aller Dinge. Das ist anmaßend. Gott ist die Ursache und die Quelle aller Dinge. Und seines Handelns, nach dem Ratschluss seines Wohlgefallens, nach dem handelt er. Und das ist genau das Gleiche. Das, was jetzt uns beschrieben wird, das ist das Gleiche, was in Jeremia 31 wir gelesen. Das ist der neue Bund. Und der ist die Grundlage, ich will es. Ich will es auch positiv euch sagen. Das ist der Zuspruch. Weil Gott es will, geschieht es. In uns, das Herz ist verfinstert, kann nicht sehen, kann nicht hören, will nicht Buße tun, nicht umkehren. Aber weil Gott es will, darum handelt er. Und dann sagt er Folgendes, ab Vers 23. Und ich werde meinen großen, unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter den Innen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen. Wir können übersetzen, sie werden glauben. Das heißt, wir können sagen, sie werden sehen. Sie werden begreifen. Dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Das heißt, ich werde euch reinigen. Wie wird diese Reinigung stattfinden? Wie wird das sein? Und ich werde Wasser auf euch springen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten. Und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben. Das ist die Art. Nochmal Erinnerungen an Haggai. Alles ist unrein. Ich habe euch gezüchtigt, nichts passierte. Dann sagt Gott, ich werde eine neue Grundlage legen. Auf dieser Grundlage werde ich segnen. Das ist diese neue Grundlage, die in Jesus Christus geschaffen worden ist. Ein neuer Bund. Etwas, was uns reinigt. Wir bekommen ein neues Herz. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Das ist die Art, wie wir beschnitten werden. Der Geist Gottes reinigt unser Herz. Er reinigt unser Denken. Der Geist Gottes macht, dass wir Dinge sehen können, dass wir Dinge fühlen können, dass wir Dinge hören können und dass wir Dinge annehmen können und dass wir sie aus der Perspektive Gottes begreifen können und dass wir in diesen Dingen leben können. Das macht der Geist Gottes. Ich will es so sagen, wenn der Geist Gottes an einem wirkt, und da ist keine Reue und keine Buße und kein Umdenken da ist, dann ist dieses Herz tot. Dann ist es kein beschnittenes Herz. Aber wenn der Gott an dem Herz wirkt und der Geist mahnt und überführt und das Herz sich demütigt, dann ist es ein beschnittenes Herz, ein neues Herz, das sehen und hören und verstehen kann. Dann ist es ein Herz des neuen Bundes. Da heißt es, und ich werde das steinende Herz von eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde mein Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Liebe Geschwister, wer wird das machen? Gott. Nein, das müssen wir machen. Ich denke über diese Verse immer und immer wieder nach. Hier heißt es, ich werde machen, dass ihr darin lebt, oder? Ist das eine Verheißung? Und wenn Gott das sagt, wird es. So, ich möchte dich persönlich fragen, glaubst du das? Dass es so ist? Wisst ihr, wenn wir das glauben, dass es so ist und das ist die Wahrheit, wisst ihr, was der Umkehrschluss ist? Wenn man aber nicht in den Ordnungen Gottes lebt, wenn man sie nicht bewahrt und sie nicht tut und es nicht will, Was sagt das dann aus? Dass man kein neues Herz hat. Denn wenn es heißt, ich mache einen neuen Bund, indem ich ihnen ein Herz gebe, das in der Lage ist, dass es Frucht bringen kann, dass wenn es aber keine Frucht bringt, dann ist es noch ein unbeschnittenes Herz ist. Dass es die Dinge nicht sehen und nicht begreifen kann. Ich rede hier nicht von 100% Frucht, aber von Frucht. Und die erste Frucht ist Buße. Die erste Frucht ist Reue. Die erste Frucht ist Demut. Und das Einsehen der Herrlichkeit Gottes und meine Niedrigkeiten, dass ich nichts bin vor ihm, dass ich ihn brauche. Wer meint, ein neues Herz zu haben und wenn Gott spricht, er immer noch stehen kann und sich rechtfertigt der hat Gott nicht gesehen. Weil Gott sagt, was ich Neues machen werde, ich werde ihnen ein Herz geben, das mich sucht, sich unter mich demütigt, reut, Buße tut, umdenkt, damit ich sie segnen kann, sich demütigt. Vers 28. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Merkt ihr die gleiche Formulierung wieder? Die Grundlage oder das, was hier passiert, macht es überhaupt möglich, dass dieser Gott zu meinem Gott und ich zu diesem Volk zugehören kann. Es braucht dieses neue Herz. Es braucht dieses neue Herz. Und dann, was kommt dann? Vers 29. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Und ich werde das Getreide herbeirufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Und ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr nicht mehr das Höhnen wegen der Hungersnot hinnehmen müsst unter den Nationen. So, was wird das sofort hervorbringen? Frucht. Neuer Bund. Neues Herz und das als Folge kommt Frucht. Und dann schaut mal, Vers 31, und ihr werdet an euren bösen Wegen denken und eure Taten, die nicht gut waren, und werdet an euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr. Das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Das ist die Frucht. Das ist die Frucht eines beschnittenen Herzens. Auf einmal sieht man Schuld. Auf einmal sieht man die Vergehen. Auf einmal sieht man Sünde. Auf einmal sieht man die Rebellion. Auf einmal demütigt man sich und man schämt sich dafür. Echte Scham. Buße. Das ist die Frucht. Das ist, das ist die Frucht des beschnittenen neuen Herzens. Das ist die Frucht. Was brauche ich dafür? Ich weiß nicht, wie, ich bin mir sicher, dass das nächste Kapitel, Kapitel 37, oft in einem anderen Zusammenhang gehört und gelesen wurde. Es ist die Vision von den toten Gebeinen, die aufstehen. Dass die Knochen wieder zusammenrücken und die Sehnen und das Fleisch darüber kommt. Und oft und gemein hält man das ja für Israel, beziehungsweise die Auferstehung der Leiber, wenn Jesus kommt. Aber wisst ihr, von was hier die Rede ist? Von der Wiedergeburt. Hier ist nicht die Rede von der leiblichen Auferstehung, hier ist die Rede von der Wiedergeburt, wenn der Geist Gottes ein neues Herz gibt und der Mensch neu wieder vom Neuen geboren wird. Das ist Kapitel 37, ich möchte es euch kurz vorlesen. Kapitel 37, Abvers 1. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist. Das heißt, was wir hier sehen, sind geistliche Dinge. Geistliche Dinge. Im Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten in dem Tal. Und dieses war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele von der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Was bedeutet vertrocknet? Tod. In ihnen war kein Leben, ausgetrocknet, kein Leben in ihnen. Und er sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte: Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen: Ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Hört die gute Nachricht. Er sagt: Predige diesen toten Gebeinen. Predige den Toten. Predige den Ausgetrockneten. Predige, die kein Leben haben. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich bringe den Ruach Gottes, den Geist Gottes. Ich mache euch lebendig. Und ich sagte, und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich werde euch lebendig machen. Mit welchem Ziel? Damit ihr erkennen könnt, damit ihr mich sehen könnt. Ich werde euch geistlich lebendig machen, damit ihr wisst, wer ich bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Bein an Gebein, und ich sah, und siehe, es entstanden Sehnen und innen und Fleisch wuchs, und Haut zog über sie oben darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage den Odem, weissage den Menschensohn, und sprich zu dem Odem. So spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Diese Gebeine, die jetzt lebendig geworden sind, wer sind diese? Das ist das ganze Haus Israel. Das ist das wahre Israel. Das sind die Gläubigen, die Wiedergeborenen, die lebendig gemachten. Siehe, sie sagen: Unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Können Tote so reden? Nein. So, das sind geistlich Tote, die sagen: Das war's mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr. Siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins das Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lassen als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Das ist, ich gebe meinen Geist in euch. Ich schaffe in euch etwas Neues. Wiedergeburt. Mein Geist wird in euch kommen. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, geredet und es getan habe, spricht der Herr. So, es heißt, ich werde etwas Neues machen. Ich mache ein neues Herz, ich schließe einen neuen Bund. Und die Folge darauf ist, was braucht es? Es braucht eine Wiedergeburt. Neues Leben muss entstehen. Richtig? Neues Leben. Wisst ihr, die Parallele zu diesem Text ist Epheser Kapitel 2, 1 bis 10. Das ist der Text, wo es heißt, er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade. Nicht aus Werken. Aus Glauben. Und das nicht aus uns. Gottes Gabe ist es. Er hat uns lebendig gemacht. Das ist, was Paulus in Epheser Kapitel 2, 1 bis 10 eigentlich ausgelegt hat, nämlich Hesekiel Kapitel 37. Und wisst ihr, was im Epheser Kapitel 2, 11 folgende kommt? Nachdem er uns lebendig gemacht hat, hat er uns eins gemacht. Und aus dieser Einheit ein Tempel gebaut, ein Haus. Schaut mal Kapitel 37, Vers 15, was da kommt. Ich lese euch mal den Abschnitt in ein paar Minuten. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Und du, Menschensohn, nimm dir ein Stück Holz und schreibe darauf, für Juda und für die Söhne Israels, seinen Gefährten. Und nimm noch ein anderes Stück Holz und schreibe darauf, für Josef, das Holz Ephraims und das ganze Haus Israel, seine Gefährten. Und füge sie dir zusammen zu eins zum anderen, zu einem Holz, sodass sie eins werden in deiner Hand. Und wenn die Söhne deines Volkes zu dir sagen, willst du uns nicht mitteilen, was das bedeutet? So rede zu ihnen, so spricht der Herr, siehe, ich nehme das Holz Josef in der Hand Ephraims ist und die Stämme Israels, seine Gefährten, und ich lege auf es das Holz Judas und mache es zu einem Holz, sodass sie eins werden in meiner Hand. Und die Hölzer, auf die du geschrieben hast, sollen in deiner Hand sein, vor ihren Augen. Und rede zu ihnen, so spricht der Herr. Siehe, ich nehme die Söhne Israel aus den Nationen heraus, worin sie gezogen sind. Und ich sammle sie von allen Seiten und bringe sie in ihr Land. Und ich mache sie zu einer Nation im Land, auf den Bergen Israels. Und ein einziger König wird für sie alle zum König sein. Und sie sollen nicht mehr nur zwei Nationen werden und sollen sich künftig nicht mehr in zwei Königreiche teilen. Und sie werden sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und mit ihren Scheusalen und mit all ihren Vergehen. Und ich werde sie retten aus ihren Treulosigkeit, mit denen sie gesündigt haben, und werde sie reinigen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde sie zum Gott sein. Und mein Knecht David wird König über sie sein. Und sie werden alle einen Hirten haben. Und sie werden meine Rechtsbestimmung leben, meine Ordnung bewahren und sie tun. Und sie werden in dem Land wohnen, die meinen Knecht Jakob gegeben habe, in dem die Väter gewohnt haben. Und sie werden darin wohnen, und wo ihre Kinder und ihre Kindeskinder bis in Ewigkeit. Und mein Knecht David wird Fürst sein für ewig. Und ich schließe mit ihnen einen Bund des Friedens, einen ewigen Bund wird es mit ihnen sein. Denn dann gebe ich ihnen und lasse sie zahlreich werden, und setze meinen Heiligtum in ihre Mitte für ewig. Und meine Wohnung wird bei ihnen sein. Und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Und die Nationen werden erkennen oder glauben, dass ich der Herr, der Israels heiligt, wenn mein Heiligtum für ewig in ihrer Mitte ist. Seht ihr, das ist ein langer Text. Aber was hier, nachdem er sie lebendig gemacht hat, hat er sie jetzt eins gemacht. Und die Folge ist ein König, ein Hirte und ein Tempel, ein Haus, ein Volk, eine Nation. So, das ist das, was Gott verheißt, das ist das Neue. Segen, ich werde Segen geben. Nicht auf der Grundlage, was wir tun, sondern auf Grundlage, was er tut. Ich will das so zusammenfassen. Gott muss ein neues Herz geben, dass das Volk sich demütigt, dass es Buße tut und dass es glaubt, dass er segnen kann. Das kann nur Gott tun. Das können wir nicht tun. Der Mensch ist dazu nicht in der Lage. So sind wir absolut auf die Gnade Gottes angewiesen. Damit Gott aber das tun kann, damit er uns diesen Segen schenken kann, hat er gesagt, ich werde es tun. Wie? Und dann spricht er von dem neuen Bund, den er schließen wird. Das ist ein einseitiger Bund. Er spricht von dem neuen Knecht, den er schenken wird, der für uns die Schuld tragen wird. Er spricht von dem neuen Herzen, das er uns geben wird. Er spricht von dem neuen Tempel, von dem neuen Leben, von neuem Geist, von neuem Herzen. Und all das, sagt er, werde ich es tun. Gott ist der, der uns das gibt. In diesen Tagen, einige Geschwister wissen, es ist keine einfache Tage, auch für mich. Und ich habe das Gefühl, dass ich auch einen Stachel im Fleisch habe, so dass Gott mich demütigt. Und bei all der Schwere und bei all dem der Ängste und habe ich einen tiefen Trost, dass diese Zucht mich nicht von Gott wegtreibt, sondern zu ihm hin. Dass diese Situation mich heiligt und reinigt und mich bußfertig macht. Das ist, weil der Trost liegt nicht darin, dass es nicht schmerzhaft ist oder dass es nichts Angenehmes. Der Trost liegt darin, dass ich weiß, ich bin seins. Denn wenn mein Herz nicht beschnitten wäre, wenn es nicht neu wäre, dann würde ich das nicht spüren. Dann würde ich das nicht annehmen. Dann würde ich das nicht sehen. Ich würde es nicht sehen. Und würde weiterhin in diesen Dingen leben. Aber dass man das dann sieht und spürt und sich dem, dann bin ich Gott zutiefst dankbar, dass er mir ein neues Herz gegeben hat. Dass er mir ein neues Herz gegeben hat. Das ist die Grundlage für Segen. Und ich glaube sehr fest daran, dass wenn Gott spricht, auch in uns, in unsere Situation, in unsere Gemeinde hinein, und wir neues Herzen von ihm haben und wir uns da demütigen und wir Buße tun und uns schämen, dann wird Segen geben. Dann wird er segnen und er wird eine Ernte geben. Und er sagt, und ihr seht sie noch nicht. Und der Ertrag, ihr habt es noch nicht mal ausgesät, ihr seid noch nicht mal auf die Straßen gegangen, ihr habt noch keine Flyers verteilt, ihr habt noch nie mit niemandem geredet. Aber ich werde segnen. Ich werde Frucht geben. Und die Bäume werden Früchte tragen. So, das ist, was ich hoffe und das ist, was ich glaube. Und die Grundlage dafür ist der neue Bund, den er mit uns geschlossen hat. Nur der. Ich möchte beten. Und wir danken Jesus Christus, Vater im Himmel, für die Verheißung und für diesen neuen Bund, den du geschlossen hast. In dem Wissen, dass der erste Bund nicht genügt und das nicht vermocht, was wir sein sollen. So hast du einen neuen Bund gegeben, einen neuen Bund geschlossen. Jesus Christus hast ihn besiegelt und eingesetzt und eingeweiht und uns geschenkt. Ein Bund, der uns ein neues Herz möglich macht. Ein Bund, der uns eine neue Gesinnung, ein neues Denken möglich macht. Ein Bund, der uns die Segensströme Gottes zusichert. Danke, danke dafür. Danke für jedes neue Herz. Danke für jede Beschneidung des Herzens. Danke für jede Reinigung des Herzens. Herr, ich danke dir dafür, damit du verherrlicht wirst und groß gemacht wirst. So bitte ich dich, Herr, an dieser Stelle, so segne, schenke Ströme des lebendigen Segens, schenke Frucht, schenke auch Ernte, Herr, dass wir dich verherrlichen und anbeten und sehen, dass dein Wort wahr ist.